Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Ausgabe von Voll Queer. Wenn ihr diese Folge über Spotify hört, dann bitte bewerten. Ihr wisst genau, wie sehr ihr mir damit helft, dass dieser Podcast von anderen auch entdeckt wird. Also Daumen hoch an euch, es sind schon sehr viele Bewertungen eingegangen. Vielen, vielen lieben Dank. Heute kommt eine Person zu Wort, die schon sehr oft zu hören war im Voll Queer Podcast. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, wer es ist. Thematisch werden wir uns der Persönlichkeitsentwicklung widmen und so auf die Themen eingehen, wie man über sich selbst hinauswachsen kann, vor allem wenn man gerade frisch aus einer Show kommt. Und mein Gast kommt nämlich frisch aus dem Dschungel in Südafrika und freut sich auch schon, euch von seinen Erlebnissen erzählen zu dürfen. Da schmunzelt er ja auch schon. Schön, dass du da bist, Manuel.
Hi, ich freue mich. Ich bin ja schon Stammkunde bei dir. Schön.
Stammkunde schön. Trifft es sehr gut. Ich meine, an dieser Stelle sage ich ja immer den Leuten, stellt euch kurz vor, aber ich denke, dass die Leute, die Voll Queer hören, dich bestimmt schon kennen.
Ja, ich gehe doch davon aus. Also ja. Ja, also ich meine, ich kann mich auch gerne noch mal kurz vorstellen. Aber ich denke, ja.
Ich denke, das überspringen wir, weil Prince Charming, Ninja Warrior, Promi Edition und Frisch aus dem Dschungel sagt eigentlich schon alles. Ich meine, ja. Man kennt dich auch von anderen Sachen, aber wir sind ja gerade hier so im Showbusiness-Bereich, deswegen kurz die knackigen Eckpunkte hier. Mhm. Und ja, wir haben schon gesagt, du kommst ja frisch aus dem Dschungel. In Südafrika diesmal, nicht in Australien wohlgemerkt. Beginnen wir da so ein bisschen am Anfang, ganz am Anfang. Wie war es für dich, als du erfahren hast, dass du dabei bist und dass du das monatelang vor mir verheimlicht hast?
Ja, also es ist jetzt, wenn ich das so höre, das ist schon so lange zurück tatsächlich. Also ich werde ja immer wieder gefragt, ne? Wann weißt du das? Wie war es für dich? So viele Fragen. Also es ist tatsächlich, als Prince Charming im Fernsehen lief, im Free TV, ne? Mhm. Als wir in Vox gelaufen sind. Und das war ja so der Zeitpunkt, wo dann auch die Produktionen aufmerksam werden. Ne? Und das, ja, es war 2000, wann war Prince Charming lief 2020
April, im Free TV. April, glaube ich, oder so. 2020.
Genau, und das ist so die Zeit gewesen, ja, wo dann irgendwann so die Zeit war, wo dann die Anfrage kam. Ne? Ja. Und es war natürlich sensationell. Also du weißt ja, das haben wir ja schon oft besprochen. Und das habe ich ja schon oft gesagt in ganz vielen Interviews, dass ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit der Teilnahme am Dschungelcamp. Und das war einfach so cool. Und du weißt ja, wie das ist, auch wenn die das Interesse bekunden, heißt es ja noch lange nicht, dass du dann noch wirklich safe dabei bist, genau. Sondern du durchläufst ja quasi so ein mehr oder weniger ein Prozess und du musst natürlich viele Interviews führen, es werden viele Telefonate stattfinden und das ganze Bewerbungsgedöns halt, ne, dieser ganze Prozess davor. Ja, und der lief dann halt Step by Step und so ähnlich wie bei Prince Charming. Also ne, zuerst natürlich so ein Kennenlernvideo einsenden und. Und dann verschiedene Interviews und Telefonate und irgendwann kam dann der finale Anruf. Da war ich gerade auf der Arbeit. Oh mein Gott.
Ich kann mir nur vorstellen, was für Freudensprünge du gemacht hast. Ich denke bei dir oft so an dieses Mindset, dass du so dieses gewisse Mindset mit dir bringst, weil ich kenne das von deinen Gesprächen. Du hast so oft gesagt, also es ist dein Ziel einfach, es ist dein Wunsch, in den Dschungel zu gehen, weil du einfach Spaß dran hast. Und ich erinnere mich gerade an so einen Kommentar auf Facebook, wo du gesagt hast, wo jemand dich, also vielleicht attackiert hat, angegriffen hat und du gesagt hast, Beinhard, ich brauche das nicht fürs Geld, das ist mein Jahresurlaub.
Ja, tatsächlich. Also ich meine, ich muss ja dazu sagen, weil wir von Traum sprechen und so weiter. Also was heißt, es war ein Traum? Ja, natürlich war es ein Traum, aber es war ein nicht greifbarer Traum. Es war immer so ein heimlicher Traum. Also man denkt, okay, ich gucke das schon seit 2004, da lief ja die erste Folge. Und ich habe immer so mir so gedacht und so überlegt, Da will ich rein. Also das ist echt geil. Das ist so ein Traum von mir, so ein heimlicher Traum. Hab aber nie wirklich damit geliebäugelt, dass ich dann irgendwann mal in den Genuss kommen könnte, angefragt zu werden. Naja, dann kam es dann doch so. Und tatsächlich, ja, für die jetzt alle zuhören, ich ja, gehe weiterhin meiner Arbeit nach. Also viele wissen das ja, ich bin Justizfachwirt bei Gericht. Also ich bin klassischer Beamter. Und ja, ich muss dann über solche Kommentare halt echt schmunzeln, die dann kommen. Ich glaube, das war ein Facebook, wenn ich
Ja,
mich recht
genau, das war
erinnere.
in Facebook.
Genau. Und ja, tatsächlich, das war mein Jahresurlaub noch von einem Jahr zuvor, weil das war ja auch das Corona-Jahr und ich hatte noch genug Urlaub angespart. Und ja, und jetzt gehe ich ganz normal auch wieder arbeiten. Also ich habe hier nicht irgendwie jetzt frei oder hab das hingeschmissen oder hab die
Ja.
Arbeit niedergelegt, um Gottes Willen. Ich mache ganz normal meinen Job und versuche alles, was da jetzt drumherum um mich und um meine Person passiert, ja, irgendwie einzupendeln oder irgendwie ins Gleichgewicht zu kriegen. Und das ist sehr schön im Moment,
Kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr herausfordernd ist. Ich denke mir nur so viel zu oft, du hast so viele Werte, die sehr, sehr viele Leute in diesem Showbusiness, die nicht mitbringen. So Souveränität, Treue und so weiter und so fort. Und ich meine, du bleibst auch deinen Freunden treu. Ich nehme das nicht für selbstverständlich, dass du dir gerade um diese unheilige Uhrzeit Zeit nimmst für mich und für die Leute. Und das beweist deinen Charakter als Mensch und
Ja,
dass du immer
das.
noch dir selbst treu bleibst.
Ja, siehst du mal, das ist, also ich bin ja, wie du schon sagst, die treueste Seele ever. Also für alle die, die es nicht glauben, es ist so, Antonio hat recht. Also man kann das ja in diesem Zuge gerne sagen. Also klar, diese Podcasts werden ja immer vorab aufgenommen, ne? Das wissen ja auch deine Follower hier.
Hoffentlich.
Also ich bin gerade aus Nürnberg gekommen, wenn ihr euch zurückerinnert, ihr lieben Menschen da draußen. Und wir haben tatsächlich kurz vor 23 Uhr. Aber Antonio, ich mache es wirklich sehr gerne, weil das schätzen wir auch. Ja, und ich mag dich und du
Ich mag
machst
dich
es hier
auch.
immer. Dankeschön. Und du machst es hier immer alles toll und du hast deine Community hier bei Vollqueer und das muss auch so weitergehen. Und dafür bin ich da, um auch dir Rede und Antwort zu stehen, selbstverständlich.
Yes, und ich möchte, dass du
Ja.
mir auch Rede und Antwort stehst zu den Themen. Also so, ich möchte heute explizit in diese Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter. Wie bereitet man sich sowohl psychisch als auch physisch eigentlich vor auf so eine Show? Weil ich denke mir so, wenn ich dran überlege, also wenn ich darüber nachdenke, was man da so alles machen muss im Dschungel, wird mir schon allein von der Überlegung ein bisschen übel. Also wo sind
Ja.
diese psychischen und physischen Aspekte? Wie macht man das?
Also, naja, also wie gesagt, ich habe das dann irgendwann erfahren. Also sagen wir mal, also ich war ja schon für Australien und dann ging das ja nicht. Dann war ja Wales und das ging irgendwie auch nicht. Und dann, ja, ich war ja noch mit meinem damaligen Freund zusammen, auch mit Philipp und so. Und natürlich versucht man jetzt sich so, wenn man sich so, nehmen wir mal das psychische Ding betrachten wir mal das Psychische. Also zum Beispiel, was viele ja noch gar nicht wissen, ich weiß auch gar nicht, ob du es weißt, aber ich glaube schon. Aber ich schau mal, schauen wir mal. aber ich habe mich zum Beispiel so mental und so psychisch auch so ein bisschen vorbereitet,
Inwiefern?
so dass ich in den Zoo gegangen bin nach Landau. Ich bin ja in den Wüstenzoo gegangen nach Landau. Das war im Sommer letztes Jahr, da war ich genau. Es war im Sommer letztes Jahr. Und da habe ich schon mal, also ich habe eine Stunde gebucht mit einer Tierpflegerin. Und das ging, also ich wusste genau, was ich will. Und zwar ging es um Thema Spinnen und um das Thema Schlangen. Und ich hatte dann eine Stunde in diesem Wüstenzoo mit einer Tierpflegerin gebucht. Und bin dahin und habe dann natürlich Verschiedenes ausprobieren dürfen. Also zum Beispiel hat man mir so eine gelbe, dicke, fette Schlange um den Hals gelegt. Also die Fotos und Videos gibt es alle, sind aber noch nicht gezeigt worden. Also das wird irgendwann auch ein Content sein für Social Media. Da freue ich mich wirklich sehr. Also ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit. Ich muss mal gucken, wie ich das wann und wie ich das
Genau.
zur Schau stelle. Und dann natürlich auch das Thema Spinnen. Also ich hatte auch zum ersten Mal dann so eine Vogelspinne auf der Hand oder auf dem Kopf oder halt einfach so an mir dran. Und das war zum Beispiel so, das kann man ja sagen, das ist was Psychisches, damit man sich so ein bisschen anfreundet,
Genau,
ne,
also
mit dem
damit
Zeug.
dir diese Situation einfach mit der Zeit
Genau.
immer angenehmer und vertrauter ist.
Ja, genau. Und das war zum Beispiel so eins und klar. Und dann, wenn wir in mentaler Schiene weitergehen, ich bin ja gereist mit meiner Freundin Sonja Tolewski und sie hat halt natürlich diese verschiedenen Hypnosen gemacht und was man da alles machen kann, so im mentalen Bereich
Genau,
und
ihr habt
mich da
da
so ein
auch
bisschen vorbereitet.
Klopftraining, glaube ich, war das, was ihr gemacht habt. Ich glaube, das nennt
Genau,
sich
genau.
EFT-Training. Kannst du uns mal
Das
kurz
kann
erklären, was
sein.
das ist?
Genau, es gibt ja die sogenannte Klopftechnik. Das heißt, du machst es halt mit einer Hand. Also ich nehme jetzt bei mir gerade auch so für mich die linke Hand und halte sie vor meinem Gesicht. Dann fängst du halt an. Es gibt so Triggerpunkte. Es fängt ja beim Gesicht an, also zum Beispiel oberhalb der Augenbraue. Also ich mache das alles auf der linken Seite jetzt und dann geht es weiter. Also du klopfst immer so drauf, so, ne? So wie wenn du zack, zack,
Genau.
zack, zack so klopfen. So, und dann klopfst du unter, also an der Wange. Dann klopfst du weiter über der Lippe, Triggerpunkt Nummer 3. Dann gehst du ans Kinn, dann gehst du ans Schlüsselbein, dann gehst du an die Rippen. Das heißt, du hast den Arm so ein bisschen weggespreizt an den Rippen. Und dann geht es auch von den Rippen auf den Kopf. So, und das ist so die Reihenfolge. Und dann wieder von vorne. Und während dieser Klopftechnik kannst du dir selber positive Dinge einreden, zum Beispiel Manuel, du schaffst das, Manuel, du hast keine Angst oder sowas, ja, oder die Sonja, also meine Begleitung, hat Sätze gebraucht und ich habe die nachgesprochen. Das ist oft so die Theorie oder die Praxis, dass jemand das spricht und du sprichst es nach. So, und dann hast du noch einen Triggerpunkt, der ist zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger, gerade diese Sehne. Wenn du da sagen wir mal, mit der rechten Hand zwischen linkem Ringfinger und kleinen Finger so in diese Sehne klopfst, in diese Furche. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger und großer Triggerpunkt, der geht immer. Und das ist das Klopfen. Und dann gibt es natürlich, was wir auch gemacht haben, so ein bisschen so quasi der Herzschritt. Also, ne, also wenn du zum Beispiel die Arme überkreuzt du und legst sie auf deine, wie sagt man da, auf die Brust oder auf die Schulter so ein bisschen. Und dann klopfst du links, rechts, in einem Tempo, wie dein Herz schlägt. Und das bringt dich halt runter. Also klar, du musst dich auch darauf einlassen, du musst es machen. Ich habe es zum Beispiel gemacht, ich weiß gar nicht, das hat man kurz, ganz minimal kurz gesehen bei diesem Sprung in dieses Netz. Und als ich angekettet war, ich glaube beim zweiten Sprung oder beim letzten, da hatte ich auch so ganz kurz geklopft.
Ja, aber
Ne?
dieser Sprung, den du erwähnt hast, dieser Sprung, da braucht man ja auch physische Kraft, nicht nur das Psychische. Wie
Genau.
bereitet man sich auf sowas physisch vor?
Also physisch, also körperlich. Ich bin ja auch schon damals oft in so die, zum Beispiel jetzt auch für Ninja Warrior Promi, in diese Ninja-Hallen gegangen und habe da auch Hangelübungen gemacht und habe da auch ja, alles Mögliche trainiert. Alles, was so Parcours-Geschichten angeht. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja halt auch selbst, du weißt ja, ich bin Fitness-Aerobic-Trainer, ich gehe auch sehr, sehr regelmäßig ins Fitnessstudio, mache da meine Kraftübungen oder halt einfach Kraftaufbau, ne, Kraftsport-Hypertrophie-Training. Gut, es ist jetzt die letzte Zeit, seit ich wieder hier bin, ein bisschen zu kurz gekommen. Wie lange bin ich jetzt eigentlich hier? Ich glaube, ich bin jetzt knapp 3 Wochen hier, ne?
So circa, so 3 Wochen dürfen es sein, ja.
Genau. Und natürlich, man hat im Camp immer trainiert. Also ich habe viel Sport gemacht mit Erik und mit den anderen. Auch gerade so, was eigentlich jeder machen kann, Liegestützen oder Planks oder Kniebeugen. Aber ich war jetzt, seit ich halt im Dschungel bin, seit ich dort bin oder dort war und bis jetzt halt die 3 Wochen hier, noch nicht im Fitnessstudio. Also sprich, mit Gewichten gearbeitet. Also das kommt alles nach und nach. Also ich werde nächste Woche hoffentlich auch mal gehen können ins Fitnessstudio. Ja, und ansonsten kannst du dich so physisch, so körperlich, ja, ich denke, das war meine Vorbereitung.
Ja,
Ja, also Sport.
klingt nach sehr, sehr viel Vorbereitung für mich. Ich
Also
denke mir.
ich sag immer, ich habe mich im Grunde gar nicht so viel vorbereitet, ne? Also von wegen Kaffeeentzug oder ganz, ganz viel Reis gegessen, wie es andere getan haben. Also ich weiß zum Beispiel von Harald. Harald hat irgendwie 1 oder 2 Monate auf Kaffee verzichtet.
Das ist
Also
klug, das
sowas.
ist klug. So quasi der Körper gewöhnt sich mal daran, dass er diese Lebensmittel nicht mehr bekommt, damit es dir im Dschungel leichter fällt.
Ja, aber ich habe es zum Beispiel nicht gebraucht. Also ich habe noch tatsächlich einen Tag vor dem Abreisen oder bis sie mich halt geholt haben, habe ich ganz normal gegessen. Ich habe ganz normal meinen Kaffee getrunken, mein Latte Macchiato, mein Essen gegessen, meine Desserts, mein Frühstück, mein Mittagessen. Also ich habe da wirklich gar nicht irgendwie reduziert. Und das ist sowas, ich glaube, das ist auch so ein Mindset, so eine Einstellungssache. Ich habe zum Beispiel nie damit geliebäugelt zu sagen, ich pack das nicht mehr oder ich vermisse mein Handy oder ich vermisse mein Essen. Natürlich, du vermisst es schon, aber du nimmst es dann schon auch wahr, aber du fokussierst dich dann auf andere Dinge und dann geht es schon. Also ich habe nie überlegt, den Satz zu rufen, ich bin ein Star, holt mich hier raus zum Beispiel, ne? Oder war nie so, es gab ja viele Teilnehmer oder Kollegen von mir, die da drin waren, sei es die Anushka oder wer auch immer, da waren so Tage, da waren die einfach fertig, weißt du? Und mir ging es eigentlich so grundlegend immer gut. Es hat auch immer geheißen, nach 3 oder 5 Tagen setzt irgendwie so die Entgiftung ein oder wie das heißt. Oder ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? So dieses.
Dieser Gewöhneneffekt, meinst du das?
Nee, man sagt, dass man irgendwie nach 3 oder 5 Tagen, dass dann der Körper so, ich will mal sagen, so Entzugserscheinungen teilweise auch bekommt nach Essen oder nach was auch immer. Also bei mir war dieses Entgiften oder wie man das da nennt, ich habe da immer gewartet drauf, wann kommt denn der Tag, wo ich auch mal wegkippe oder
Wann
so,
kriege
ne?
ich
Ja.
endlich
Ja.
Halluzinationen hier?
Ja, genau. Aber ich hatte den Tag nicht. Also ich war immer irgendwie on fire. Ich hätte jeden Tag Feier schreien können. Ja, so Feier. Aber also
Gut,
mir
dass du
ging
das
es.
nicht gemacht hast, weil sonst wäre
Ja.
wahrscheinlich irgendein Löschtrupp
Oh
angekommen.
mein Gott. Ja, also mir ging es immer tatsächlich gut. Und ja, also deswegen sage ich habe mich da jetzt nicht groß, also körperlich groß vorbereitet habe ich mich nicht. Ich habe ganz normal meinen Sport gemacht, wie ich jetzt auch mache, mehr oder weniger. Und klar, psychisch natürlich. Ich habe auch ein Buch gelesen. So ein ja, die fünf sanfte Strategien der Kommunikation zum Beispiel, ne?
Klingt spannend.
Das habe ich gelesen, das hat mir ein Freund ausgeliehen und halt diese komischen mentalen Geschichten, bis
Genau,
hin
also
halt, wo, ja.
das mit dem Buch klingt für mich so auch nach so einer Sache, wie vielleicht steht auch drinnen, wie gehe ich als Teamplayer in so einem Arrangement um, wo es ganz viel auch Ach und Krach gibt, wo man so ein bisschen mit Feingefühl an die Sache herangehen muss, weil ich meine, es geht ja, bei der Show geht es darum zu gewinnen. Trotzdem musst du aber irgendwie auch Teamplayer sein, um als Einzelspieler gewinnen zu können im Endeffekt. Wie bist du an die Sache, an die Thematik Teamplayer herangegangen?
Also erstmal, um die Frage zu beantworten, ob das im Buch war. Also im Buch war das jetzt nicht Thema. Also in dem Buch ging es mehr nochmal um zur Erläuterung halt auch so mehr so um die Muthaltung, um das Schutzschild, was du dir aufbauen kannst, also um dich rum, was das also vieles an dir abprallt, was Leute sagen oder was Leute machen. Und auch es ging ganz viel auch um den inneren Kritiker. Also das ist ja der schlimmste Feind oder der schlimmste Mensch oder Kritiker, der in dir drin sitzt, dass du da ein Männlein hast, ja oder was weiß ich. Der dann immer zu dir sagt, das schaffst du nicht oder das packst du nicht oder guck dir doch mal die an, wie die aussieht oder
Ich
was macht denn
glaube,
der? Das ist der
den kennen wir
innere
alle,
Kritiker. Den
den
kennen wir
inneren
alle und der
Kritiker.
ist ganz, ganz schlecht. Das ist wie ein Teufel. Und den muss man quasi, wenn man in so ein Setting reingeht, zu Hause lassen. Und natürlich, also ich würde sagen, ich bin ein Teamplayer. Ja, Und ich war ja irgendwie so, also das war schon immer so, ich kann immer mit jedem und ja, ich kann immer mit jedem. Also ich bin jetzt nicht jemandem, also mir hat man früher schon, also in der Schule, als diese Es gibt ja immer mal so Leute, vielleicht kennst du das auch. Also ich war ja früher in der Schule und dann habe ich auch manchmal jemand in die Schulklasse kam jemand Neues. Zum Beispiel jetzt auch mit Migrationshintergrund, ne? Weil der da hier hingezogen ist oder so. Und ich war immer für den Lehrer, war ich immer der Klassenfreund oder der Klassen Schüler, der sich um dieses Migrationskind kümmern muss oder kümmern darf. Weißt du, was ich meine? Weil ich einfach keine Berührungsängste habe vor niemand, also vor diesen Menschen, auch im Dschungelcamp. Deshalb sage ich ja, für viele war ich irgendwie so die Mutter Teresa. Ich weiß auch nicht. Also zu mir konnten sie alle kommen, bei mir konnten sie alle schreien, weinen, sich ausheulen. Ich habe immer eine breite, starke Schulter gehabt für alle. Und ja, und ich sag immer, so wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch zurück. Und es war auch da so bei mir. Also, ne, wenn mich jemand nett behandelt, wenn ich jemand nett behandle, so rum, erwarte ich auch, dass man mich nett also behandelt.
Genau,
Weißt du,
aber
wie ich
dieses,
meine?
ich weiß schon genau, was du meinst, auch dieses Zwischenmenschliche, was das angeht, da hat man so richtig gemerkt einfach, dass du nicht auf Krawall aus bist. Du bleibst einfach du selbst und bist mit eigentlich, also gefühlt für mich als Zuseher, bist du mit jedem gut klargekommen. Was hast du da, hast du da vielleicht irgendwie einen neuen Aspekt für dich mitnehmen können, irgendein Learning, was so zwischenmenschliche Beziehungen angeht? Weil ich meine, es kommt ja doch oft zu Krawallsituationen, zu Diskussionen, zu Streit und so weiter. Gibt es da eine Sache, wo du sagen würdest, das habe ich aus dem Ganzen gelernt?
Naja, also ich sage es mal so, es gab ja schon viele starke, temperamentvolle Charakter da
Sehr
drin.
schön ausgedrückt.
Ja, und ich habe vielleicht ein Stück weit, also wenn wir jetzt über das Zwischenmenschliche reden, also natürlich habe ich noch weitaus viel mehr gelernt, also sei es das Essen und die Prüfungen und alles, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber wenn wir um das Zwischenmenschliche, wenn wir das Zwischenmenschliche beleuchten, da würde ich tatsächlich sagen, habe ich gelernt, die Leute, die einem begegnen, also ich will sagen, also nicht, dass ich jetzt jemand nicht ausreden lasse oder jemandem nicht zuhöre, das meine ich nicht, aber vielleicht noch mal verstärkt die Leute oder auch jetzt im Privatleben, ne, so wie jetzt bei mir, einfach mal so ein bisschen hinter die Fassade schauen. Warum sagt sie oder er das jetzt so? Warum verhält er sich jetzt so? Oder warum regt er sich jetzt auf? Weil ich meine, wir sind ja alles Menschen und jeder hat ja so
Genau.
seine Gefühle und Bedürfnisse. Und dass ich da vielleicht so ein bisschen mehr auf so Gefühle achte, als wie vor dem Dschungel. Dass man vielleicht vor dem Dschungel hat man vielleicht, also ich weiß es nicht, aber das ist jetzt ein Beispiel, dass man vielleicht eher gesagt hat, wenn jemand gesagt hat, ach Gott, das kann ich jetzt nicht oder nee, das machen wir nicht. Dass man dann eher so abrupt oder so prompt sagt, ach, stell dich doch nicht so an.
Und
Ach,
das ist
komm
das
doch mit.
Schlimmste, was du machen kannst, weil in dem Moment, wo du einer Person so etwas sagst, nimmst du deren Bedürfnisse, deren Ängste und deren Gefühle einfach nicht wahr und du redest das so klein. Und ich denke mir auch,
Genau.
dass jedes Gefühl oder jede Reaktion, die ich von mir gebe, das hat irgendwie einen geschichtlichen Hintergrund.
Ja, und dann denke ich mir halt, durch so eine Erfahrung, ich habe es letztens auch schon in einem Interview gesagt, es war ja auch eine sehr starke soziale Erfahrung. Eine soziale Erfahrung mit Menschen, ja, also mit uns. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein sehr soziales Experiment. Also ich habe nicht umsonst gesagt, das Camp, das Dschungelcamp wird von sehr vielen intelligenten Menschen geschaut,
Es
falls du dich
stimmt
erinnerst.
aber, es stimmt
Ja,
aber. Ich habe auch
es
diesen Artikel
stimmt.
gefunden, tatsächlich
Hast
einen
du
Artikel
tatsächlich?
gefunden, wo es darum geht,
Siehst
dass
du
das
mal.
Akademikerniveau bei dieser Sendung sehr hoch ist.
Ja, weil es ist ein sehr, sehr soziales Experiment. Du wirst mit Menschen zusammengeschmissen, die du vorher vielleicht nur aus den Medien kennst, aber nicht wirklich im echten Leben kennst. Und dann musst du mit deren Bedürfnissen, mit deren Wehwehchen, mit deren Streitereien klarkommen. Und das lernst du vielleicht ein Stück weit, mehr zuzuhören, weil man will sie ja nicht gleich immer in die Bresche springen und will sagen, ach, stell dich nicht so an, weil du kennst die Leute ja nicht. Also ich könnte zu dir sagen, Antonio, jetzt reiß dich schon mal zusammen. Okay, weil wir kennen uns. Aber jetzt, wenn du jemanden nicht kennst, dass man dann eher mal so ein bisschen feinfühliger ist und auf die Leute mit Bedacht zugeht und auch mit Bedacht zuhört und mal guckt und mal, ne? Und dann ist es aber immer schwierig, wenn du halt Leute dabei hast, die ein sehr starkes Temperament halt auch haben. Und natürlich weiß man das, dass die Kameras nonstop an sind. Das weiß man. Natürlich schaltest du das irgendwann ab. Aber es ist immer schwierig zu behaupten, dass man sich vielleicht nicht auf irgendeine Weise profilieren will. Weißt du, man weiß ja, die Kamera läuft
Genau.
und ich könnte mir vorstellen, also ich will keinem zu nahe treten, um Gottes Willen. Also ich selber als kleines Beispiel habe natürlich auch gesehen, wenn ich mich im Camp umgezogen habe und dass da die Kamera guckt, dass ich dann mich wegdrehe. Weißt du, in der Dusche war mir das egal,
Diese
aber jetzt im...
Kameras, die sich dann automatisch umdrehen, wenn man irgendetwas
Ja,
gemacht hat, man kommt sich schon
genau.
ein bisschen paranoid vor, also so verfolgt, oder?
Ja, genau. Und deshalb denke ich mir auch, dass es durchaus auch bei so Gesprächen oder bei so Streitereien Bereiche gab oder auch Momente gab, wo man dann auch gerne schreit und gerne ausführt und gerne theatralisch wird, weil es einfach auch nichtsdestotrotz eine Show ist.
Das darf man nie
Ne?
vergessen. Es ist
Genau.
eine
So,
Show. In erster Linie
genau.
ist es eine Show.
Genau. Und solange man quasi auch den Anstand bewahrt und den Respekt voreinander und nicht irgendwie despektierlich wird oder irgendwie beleidigend wird, ist es ja auch alles im Rahmen und es ist ja dann auch witzig und macht Spaß. Aber das heißt auch wiederum nicht, dass man irgendwas lernen muss. Ich wurde jetzt letztens gefragt in der Therme, ist es dort wirklich alles so oder kriegt ihr das so in den Mund gelegt? Dann habe ich aus Scherz gesagt, ja, also es ist immer sehr anstrengend gewesen, vor allem am Abend, weil wir mussten immer diese großen Regiebücher lernen. War natürlich ein Witz, ist natürlich Quatsch. Aber dann da gucken dich die Leute an, wie eine Kuh, wenn es blitzt. Dann sage ich, nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Oder einer hat mich gefragt, wie ich da gelandet bin in Zürich. Der eine Zollbeamte. Ach Gott, du bist doch aus dem Dschungelcamp, oder? Dann sage ich, ja, bin ich. Und dann sagt er, ach Gott, ich dachte immer, das wird in einer Turnhalle gedreht.
Der
Da habe ich
Turnhalle.
ja, da habe ich gesagt, nein, ich komme aus Johannesburg, ich war nicht in der Turnhalle. Also manche Leute glauben ja auch, dass so diese Begleiter, die mit uns sind, also die unsere Begleiter, ne, und dass wir da gar nicht nonstop in dem Camp sind, sondern dass wir da immer mal wieder reingehen für ein paar Stunden zum Drehen und der Rest der Zeit sind wir ganz normal im Hotel
Ja,
bei unseren
natürlich, weil
Begleitern.
was sollst du sonst machen eigentlich?
Ja, aber das ist natürlich alles Quatsch und es stimmt alles natürlich nicht. Ne? Also muss man an dieser Stelle ganz klar sagen.
Muss man ganz klar sagen. Und was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass du dich sehr gut deinen Ängsten gestellt hast. Ich erinnere mich da nur an deine finale Challenge mit der Aquaphobie. Also wo du deinen Kopf in so einem, wie kann man sagen, so einem Gefäß hattest, wo
Aquarium.
Aquarium hattest, genau, wo dann Wasser reingekommen ist. Und wir wissen ja, also wir wissen ja, viele wissen ja mittlerweile, dass du eine Aquaphobie hast. Was
Richtig.
ist das genau und wie hast du diese, ich will nicht sagen überwunden oder, aber wie bist du daran da herangegangen? Weil ich denke mir so, du wirst irgendwo wahrscheinlich gefühlt haben, es wird was mit Wasser kommen. Ich meine, das ist RTL, das ist Show und da wird man natürlich auch die Teilnehmer mit seinen Ängsten konfrontieren irgendwie.
Also ich sag's mal so, ich hatte ja mehrere Ängste, also das Springen war ja auch eine Angst, ja. Also ich habe ja nicht gesagt, ja, ich springe von allen
Mach mal
Bergen
einfach mal.
runter, mach mal.
So, ja.
Also das war im Grunde ja auch eine Angst, das Springen, ja. Oder das Essen. Man weiß ja nie, was man da hinserviert bekommt. Aber erstens mal, überwunden habe ich diese Aquaphobie nicht, weil ich habe sie ja nicht geschafft. Das hat man ja gesehen. Es ist eine Angststörung, die ich seit Jahren habe. Also wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Kindheitstrauma. Also ich kann mich mal so ganz vage erinnern. Ich glaube, ich bin mal irgendwie in der Badewanne ausgerutscht und dann bin ich da reingerutscht und dann der Schaum mit dem Wasser und ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das so eine Kindheitsgeschichte. Naja, auf jeden Fall ist es noch in der Mache. Also ich muss das noch bewältigen. Das habe ich noch nicht geschafft. Das ist das eine. Und genau, also Aquaphobie, so wie der Name sagt, man hat Angst. Also nicht Angst vor Wasser per se, sondern ich meine, ich gehe ja auch duschen und alles. Aber so die Angst, quasi die Luft anzuhalten und unter Wasser zu sein mit dem Kopf. So, und das war halt so, dass auch die Namen für diese Prüfung, das war natürlich, also jetzt im Nachgang fand ich das eh Quatsch. Also ne, such dir eine Prüfung aus. Es war ja das mit
Absolut.
Amaris und Tamaris und wie sie alle heißen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich dann die letzte Prüfung machen von dieser Jubiläumsstaffel. Das war ja auch per se gut. Ich hätte es gern gemacht. Ich hätte es gern für mich selbst gemacht. Aber ja, es ging nicht, weil eben diese Angststörung da ist. Und ich habe zum Beispiel auch, was vielleicht auch viele gar nicht wissen, für Ninja Warrior trainiert im Schwimmbad. Weil ich da halt schon gewusst habe, wenn ich an diesem Parcours irgendwann abfall, fliege ich ja in das Becken rein und da vielleicht auch für einen Moment unter Wasser. Und das war ja auch okay, das ist ja so eine Millisekunde. Aber wenn du in so einem Aquarium bist und musst dann da, ich glaube, es wären 5 Minuten gewesen, wo ich hätte aushalten müssen. Und das durch dieses Ansteigen des Wassers und diese Tiere, die haben mir gar nicht so viel ausgemacht, weil ich habe die teilweise gar nicht gesehen. Weil du hast ja diese Brille auf, da ist ja eh schon mal das Sichtfeld eingeschränkt. Also ob da jetzt eine Spinne auf der Brille sitzt oder eine Kröte, das ist egal. Von daher war mir das eher nur mit dem Wasser, mit dem Luft. Wobei ich hatte ja, das ist ja das Witzige, ich hatte ja noch einen Schnorchel im Mund, also ich konnte ja atmen. Aber ich habe das nicht mit dieser Kombi, dieses Atmen, ich hatte keine Nasenklammer, ich hatte die Ohren auf. Also, und dann hieß es ja, wenn ich ein bisschen Wasser im Mund habe oder wie auch immer, kann man das irgendwie raushusten?
Ja,
Also
genau.
das
Huste
will ich
mal
mal
Wasser
sehen.
raus, wenn du eine Aquaphobie hast. Also wirklich,
Absolut.
muss ich mal sagen, meinen größten Respekt an dich, weil du dich eigentlich. Und ich würde nicht mal sagen, dass du es nicht geschafft hast. Du hast dich deiner Angst gestellt. Also man muss mal begreifen, dass es eine psychische Angelegenheit ist, mal im Ernst. Und in dem Sinne wirklich Hut ab. Und irgendwo bist du auch über dich selbst hinausgewachsen. Auch nicht nur was die Aquaphobie angeht, sondern generell. Wo würdest du sagen, hast du den größten Sprung gemacht? Also im Vergleich zu vor dem Dschungel zu nach dem Dschungel?
Naja, also ich möchte ganz, ganz schnell noch mal was aufs Aquaphobie-Dingen sagen. Genau, also ich bin da rein und habe ja dann auch den ersten Stern gehabt. Noch mal ganz schnell dazu. Also ich hätte die Reißleine nicht ziehen dürfen. Also wenn ich sie nicht gezogen hätte, hätte ich einen Stern gehabt. Aber das Reißleine ziehen war quasi wie Abbruch. Ne? Ich bin ein Star, holt mich hier raus und dann sind alle Sterne weg. Und das ist so eine Geschichte, hättest du mir die Arme auf den Rücken gebunden, um mich dann noch weiter meiner Angst zu stellen, da drin in diesem Aquarium, das wäre, glaube ich, nicht schön gewesen. Weil, weißt du, wie ich meine? Also, das war so ein Reflex und dann ging das auf, das Wasser ging raus. Ja, also ich hoffe, dass ich es vielleicht irgendwann nochmal, ich würde es sogar nochmal wiederholen. Also ich würde es gern wiederholen tatsächlich, aber wenn ich dann die Angst nicht mehr habe, ne? Das zu nehmen nochmal. Und das andere ist, also es ist natürlich so, ich glaube, dass du das, wie man jetzt auch über sich hinausgewachsen ist und wie man sich verändert hat und so weiter im Nachgang, ich glaube, das ist noch was, was auch noch was noch so in ein paar Wochen und Monaten so nachblüht. Natürlich weiß ich, okay, ich bin über meine Grenzen gegangen, ich bin selbstsicherer geworden, man hat was fokussiert, dass zum Beispiel dieses Springen, diese Sprünge in dieses Netz oder auch dieses Essen, dieser Essensdinger da, dieser Essensprüfungen, da bist du ja schon über dich hinausgewachsen. So fand ich das auch in ein selbstsicheres Ich, das ist so quasi eine, also ich sag immer, das war so meine Heldenreise, weil ja, du hast Dinge gemacht, die du vorher nicht gemacht hättest, aber durch den notwendigen Push, zum Beispiel auch durch Erik, der gesagt hat, du springst, du schaffst das und whatever. Ja, das gibt für dich selbst, gibt dir das eine Bestätigung, dass du nicht einfach zu schnell sagen sollst, ich schaff's nicht.
Oder ich bin ein Star, hol mich hier raus.
Oder so, genau. Sondern einfach, man kann, also ich bin auch wirklich der Überzeugung, man kann alles, man kann vieles, nicht alles weiß ich nicht, aber man kann wirklich vieles, vieles schaffen. Und auch, ob das jetzt unter Zeitdruck ist oder nicht, auch diese Schatzsuchen mit diesen Rechenaufgaben und whatever, da wusste ich ja, es ist verdammt heiß, es ist verdammt windig da oben gewesen. Dann ist es so, dass es verdammt eine kurze Zeit ist, wo du dich da konzentrieren musst. Aber ja, wenn man sich da irgendwie so fokussiert und drauf einstellt und du musst es jetzt und du musst es jetzt, keine Ahnung, und das ist sowas, was man mitnimmt. Und
ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel von deiner Lebenseinstellung generell lernen können. Ich habe das Gespräch mit dir sehr, sehr, sehr genossen. Zum Abschluss hätte ich noch gerne gewusst, so, was dürfen wir demnächst von dir erwarten? Ich meine, ein Vöglein hat mir da so gezwitschert, dass du gerne das Tanzband schwingen würdest.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, also ich sag's mal so, ich bin natürlich jetzt auch für vieles offen. Ja, also ich meine, ich schaue mir an, welche Angebote reinkommen oder wo ich mich auch selber noch vorstellen kann. Es gibt ja so viele kleine Sachen noch, die man machen kann. Ja, ob das jetzt Grill den Hänsler ist oder ob das das große Promi-Backen ist oder whatever. Also das finde ich alles ganz, ganz, ganz toll. Und ich bin gespannt, was ich davon noch machen darf. Und natürlich so ein Highlight in meinem Leben wäre tatsächlich zu Let's Dance zu gehen. Mhm. Also dieses Jahr ist ja schon rum. Das ist ja, es läuft ja gerade aktuell. Aber vielleicht, wer weiß, ob das jetzt nächstes Jahr wird oder 2024, muss man halt einfach mal gucken. Also ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, mit denen ich so rede, denen ich das so sage, die kommt immer zurück, ach, du kannst das bestimmt. Also ne, also ich sage immer Heidi Lex, Aerobic Trainer und hier und da und Lafayette und Flügel hier, Flügel vorne, Flügel hinten. Also das wäre ja mal so ein Auftritt. Also ich könnte mir das, also ich könnte, es witzig ist ja, ich könnte mir es selbst gut vorstellen. Also ich sehe mich da drin. Ich sehe mich in Let's Dance. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Gutes, wenn du dich selber schon irgendwo siehst. Mhm. Das ist wichtig und das muss so sein.
Das ist diese Visualisierung eigentlich. Das nennt sich Visualisierung und du stellst einfach geistig vor, du bereitest dich eigentlich, deinen Körper bereitest du schon mal geistig darauf vor, wie sich dieser Moment anfühlen wird, wenn du mal diese Tanzbühne betrittst und dann, wenn du es dann tatsächlich tust, fühlt sich das Ganze schon so familiär an, so als
so vertraut.
Als ob du das schon längst gemacht hättest.
Genau. Ich habe damals immer schon gesagt, auch damals schon, als es mit Dschungel offiziell wurde, also für mich, nicht für euch, sondern wo ich wusste, ich bin dabei und auch Geheimhaltung hier und da und dann auch, also niemand durfte das ja wissen, es war ja
ich weiß, verboten. Ich durfte es auch nicht wissen.
Ja, Mann. Ja, ich weiß. Wir haben dich ja dann aber auch überrascht, muss man an dieser Stelle auch sagen.
Muss man auch sagen.
Ja, ja. Aber wo wollte ich denn jetzt hin mit der Geheimhaltung und was war noch? Ach so, ja, genau. Ich habe damals immer mir vorgestellt, weil das war ja damals mit Desiree Nick oder auch mit Claudia Obert und so. Ich habe immer mir vorgestellt, ich sitze mit der Claudia Obert am Lagerfeuer. Aber das, also so, ne? Also da, gut, die Claudia Obert war nicht dabei. Das war ja die Zeit noch, wo sie bei Promis unter Palmen war, weißt du noch, die erste Staffel. Genau, und da, als die abgedreht war und als dann ich fand sie ja mit so, wie sie das immer gemacht hat, fand das irgendwie ein bisschen witzig und habe ja auch viele Reels gemacht oder wie man das auf TikTok nennt, da diese Videos. Und ich habe immer gesagt, ach Gott, ich werde eines Tages mit der Claudia am Lagerfeuer sitzen. Gut, sie war nicht dabei, aber ich war dabei und das ist schon mal gut, oder? Ja, und es war so, ich war am Lagerfeuer und es ist sowas, wenn man sich das so vorstellt und ja, jetzt im Nachgang ist natürlich alles fertig, es ist alles abgedreht und man freut sich einfach, ein Teil davon gewesen zu sein und dass man es einfach gut gemacht hat. Und ich bin echt gespannt und ich würde mich sehr freuen, wenn das mit dem Tanzen klappt.
Genau, und das finde ich sind auch sehr, sehr schöne Abschlussworte von dir. Ich bedanke mich für dieses tolle, wahnsinnig interessante Persönlichkeitsentwicklungsgespräch.
Und sehr gerne.
Ich hoffe auch, dass unseren Zuhörern und Zuhörerinnen die Folge gefallen hat. Hinterlasst gerne einen Kommentar auf dem neuesten oder bei dem neuesten Instagram-Post. Und nächste Woche geht's auch schon wieder weiter mit einer neuen Ausgabe voll queer und zwar überall, wo es Podcasts gibt.
Danke dir für die Einladung, gell, mein Lieber. Und bis bald.
Bis bald in aller
Tschüss Bälde. Da draußen.
Tschüss.
Tschüss.